Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Heute geht es um das Thema, warum man nicht an Tests und an Projektbegleitung sparen sollte. Es ist natürlich so, dass die Kunden und Kundinnen ein berechtigtes Interesse haben, zu gucken, dass man die Kosten für den Barrierefreiheitstest möglichst gering hält. Das Problem ist, dass sie häufig an den falschen Ecken sparen, nämlich an der Projektbegleitung und an den Tests. Man braucht in der Regel mehr als einen Test oder eigentlich fast immer. Und viele Kunden verstehen das nicht, vielleicht auch, weil sie den Entwicklungszyklus einfach ihrer eigenen Software nicht so gut kennen. Und ich möchte heute erklären, wie so etwas in der Regel abläuft und warum die Projektbegleitung so wichtig ist. Wenn man nach Lehrbuch vorgeht, dann kann man eine Anwendung von Anfang an gestalten und wenn es gut läuft, ist sie auch von Anfang an barrierefrei gestaltet. Das Problem ist, dass wir das in der Regel nicht können. Also in der Regel haben wir mit bestehenden Produkten zu tun, die mehr oder weniger komplex sind und mehr oder weniger nicht barrierefrei. Also dass eine Anwendung zufällig barrierefrei ist, das kommt eigentlich nicht vor. Und dadurch steigt einfach der Aufwand beim Testen und bei der Projektbegleitung, damit die Anwendung auch barrierefrei gemacht werden kann. Es ist ja so, dass die beteiligten Personen in der Regel keine Erfahrung mit Barrierefreiheit haben. Wenn sie das hätten, dann bräuchten sie ja keinen externen Projektconsultant, Barrierefreiheitsconsultant. Und dadurch wird das Thema einfach sehr akut. Dadurch brauchen sie Beratung und sowohl Beratung als auch Testen und Begleitung bei der Projektdurchführung. Wichtig ist, dass Barrierefreiheit wirklich hundertprozentig in den Produktzyklus integriert wird, in den Entwicklungszyklus einer Software. Das heißt nicht, dass Barrierefreiheit immer Priorität hat, aber Barrierefreiheit muss ähnlich Priorität haben wie andere wichtige Projektfeatures, sagen wir mal Security oder Datenschutz, damit sie auch hinreichend berücksichtigt werden kann. Und das heißt in der Regel, dass man zumindest eine Person im Team hat, die sich mit dem Thema Barrierefreiheit ausreichend auskennt. Besser ist es natürlich, wenn alle oder zumindest ein größerer Teil der Projektbeteiligten weiß, was sie zur Barrierefreiheit beachten müssen. Das heißt aber nicht, dass man auf dem Projekt, auf den Barrierefreiheitskonsultanten verzichten kann, sondern dass eben seine Rolle sozusagen anders definiert wird. Im ersteren Fall, also wenn das Team gar keine Ahnung hat, ist diese Person sozusagen die Koordinatorin des Barrierefreiheitsthemas. Das heißt, sie muss dafür sorgen, dass es in allen Phasen beachtet wird und muss dann auch bei allen entscheidenden Projektphasen beteiligt sein. Im zweiten Fall ist der Consultant eher eine Beratung. Das heißt, man beantwortet Fragen, man guckt sich trotzdem vielleicht die Entwürfe an, aber man ist nicht so intensiv in den Zyklus eingebunden wie jemand, der komplett die Verantwortung für das Thema Barrierefreiheit trägt. Das hängt immer von dem Team ab, wie gut das sozusagen mit dem Thema Barrierefreiheit umgehen kann. Es ist so, dass die Barrierefreiheit, wenn man sozusagen damit anfängt, einen großen Teil der Zeit einnimmt. Das liegt einfach daran, okay, das Produkt ist komplex, es wurde Barrierefreiheit nicht beachtet. Das heißt, man muss am Anfang viel, viel, viel mehr tun und es wird dann nach hinten hin immer weniger, einfach weil man dann die größten Painpoints sozusagen abgebaut hat. Und trotzdem ist es am Anfang natürlich schmerzhaft für alle, deswegen heißt es wahrscheinlich auch Pain Points. Aber es wird dann hinterher weniger, wenn man sozusagen den größten Berg überwunden hat. Das heißt aber nicht, dass es dann nach dem ersten Durchlauf sozusagen nichts ist, sondern es wird nach und nach weniger, bis man sozusagen mit Barrierefreiheit in den Regelbetrieb geht. Und viele Kunden verstehen das nicht. Die beauftragen einfach nur einen Test oder zwei Tests, sozusagen Test und Retest. Und für den Retest soll sozusagen sagen, ihr habt alles richtig gemacht und ihr seid super. Und das ist natürlich aus Kundensicht, auch aus ökonomischer Sicht, erscheint das erstmal sinnvoll. Das Problem ist aber, dass die Kunden die falsche Erwartung haben, dass ihr Team das Thema Barrierefreiheit, ihr Produktteam das Thema Barrierefreiheit 100%ig umsetzen kann anhand des Prüfberichts. Und das kann ein Prüfbericht nicht leisten. Sondern ein Prüfbericht zeigt halt Mängel auf, er zeigt auf, was eigentlich sein sollte. Und er kann auch so etwas wie auf Anleitungen verweisen. Aber das Produktteam muss ja in irgendeiner Form auch sich das Thema aneignen. Und daran scheitert es häufig, weil sie natürlich auch ganz viele andere Themen haben, weil das Thema extrem komplex ist, das Thema Barrierefreiheit. Und weil ihnen einfach auch die Erfahrung fehlt. Erfahrung ist ja nichts, was man sich einfach so aneignen kann aus irgendwelchen Mozilla Developer Networks oder sonstigen Quellen. Sondern Erfahrung ist etwas, was man einfach ansammeln muss. Und das schafft man nur, indem man es tut sozusagen. Das heißt, wenn es um einfache Komponenten geht, jeder kann nachgucken, Tastaturbedienung, wie man ein Eingabefeld barrierefrei macht oder Kontraste. Das kann jeder nachschauen. Da gibt es ja auch reichlich Quellen dazu, wie man das umsetzt. Das Problem ist dann, wenn es um komplexere Objekte geht, also um, sagen wir mal, um zusammengesetzte Komponenten, also ein Kombinationsfeld mit Checkboxen oder sowas. Da wird es schwierig, wenn komplexes Area dazu kommt oder welche Komponente ist überhaupt die richtige für den jeweiligen Zweck. Also ist es eine Checkbox oder ein Radio-Button? Welches Area ist das richtige? Wie setzt man Area korrekt ein? Wie soll die Tastaturbedienung, welche Reihenfolge ist sinnvoll für die Inhalte, für die Tastaturbedienung? Wie nutzt man einen Screenreader effizient und auch so, dass man Erkenntnisse daraus gewinnt? Das sind alles Themen, die sich Devs oder DesignerInnen nicht ohne weiteres aneignen können, weil es einfach komplexe Themen sind. Und natürlich, das darf man nie vergessen, sie haben ja ihre eigenen Themen. Das ist ja nicht so, dass sie irgendwie 40 Stunden die Woche Zeit haben, sich Barrierefreiheit drauf zu schaffen, sondern die haben halt ihre eigenen Sachen, mit denen sie sich auch beschäftigen müssen. Und die sind ja auch komplex genug. Also allein das Frontend-Development ist heute einfach so komplex, dass die meisten Developer sich ja auf einzelne Frameworks konzentrieren. Also man wird jetzt relativ wenige Leute finden, die, sagen wir mal, Bootstrap und jQuery gleichermaßen beherrschen, sondern die haben vielleicht ein, zwei, drei Frameworks, auf die sie sich spezialisiert haben oder Content-Management-Systeme, Typo 3 oder so. Und dann machen sie ein bisschen Frontend damit und so weiter, aber die sind jetzt nicht in der Lage, alle Frameworks zum Beispiel zu überblicken. Und dann sollen sie sich noch Barrierefreiheit aneignen. Das ist vielleicht ein bisschen viel verlangt. Also, dass sie sich Barrierefreiheit Basics aneignen, nicht. Das gehört, glaube ich, zu ihrem Job. Aber dass sie da in einer Tiefe drin sind, das kann man, glaube ich, nicht erwarten. Deswegen würde ich auch sagen, jedes Team, was irgendwie mit komplexen Anwendungen zu tun hat, braucht wahrscheinlich auch jemanden, der sich auf das Thema Barrierefreiheit spezialisiert hat heutzutage. Da kommt man, glaube ich, nicht mehr dran vorbei, weil einfach alle Themen für sich genommen so komplex werden, dass es eine einzelne Person eigentlich kaum noch überblicken kann. Genau, wie ich schon gesagt habe, ist der Supportbedarf am Anfang am höchsten. Das heißt, diese erste Phase, wo dann die Anwendungen gesichtet und geprüft werden nach bestimmten Verfahren, da ist der Aufwand am höchsten. Also die Leute müssen sich ja auch mit der Anwendung beschäftigen. Die müssen verstehen, wie das Ganze funktioniert. Dann müssen sie die Probleme finden, dokumentieren. Und das ist ein unheimlich langwieriger Prozess, bis der erste Prüfbericht dann vorliegt. Dann werden diese Prüfberichte an die Verantwortlichen weitergegeben. Und die wiederum müssen sich ja auch mit den Prüfberichten beschäftigen und verstehen, was da steht und vor allem verstehen, was sie umsetzen müssen daraus. Und das ist wirklich eine komplexe Aufgabe. Das sollte man auch als Accessibility Consultant, sollte man das nicht unterschätzen. Dass es einfach viel, viel Arbeit ist, sich da einzudenken und das Ganze umzusetzen. Wie gesagt, die Leute wissen ja noch nicht, was Barrierefreiheit ist. Insofern ist das dann für sie auch eine Überraschungstüte. Und das ist dann die erste Phase sozusagen. Also testen, das Ganze evaluieren durch die Dev-Teams oder durch die Product-Owner und das Ganze umzusetzen. Das ist dann die erste Phase. Und dann kommt die zweite Phase, wo dann ein Retesting stattfindet. Und idealerweise sind zumindest in der ersten Phase, also Testing und Umsetzung, sind die Accessibility Consultants noch da, damit man die einfach fragen kann, wenn es offene Fragen gibt. Das muss jetzt nicht unbedingt in Sprints stattfinden, sondern kann wirklich informell über Jira-Tickets oder über Slack-Channels oder was auch immer stattfinden. Hauptsache, es ist ein relativ kurzer Dienstkanal, ein kurzer Dienstweg, wo man sich dann zu den Themen austauschen kann. Und das wird ja meistens von den Kunden eingespart, also diese Projektberatung, weil sie denken, okay, die Teams kriegen das irgendwie so hin. Aber das ist, glaube ich, an der falschen Stelle gespart. Und im Endeffekt gibt man wahrscheinlich mehr Geld aus, weil man dann noch eine dritte Testphase braucht, die dann doch noch mehr Geld kostet. Also das ist keine schlaue Idee. Auch wenn ich sagen muss, selbst wenn man Projektberatung hat, wird das vom Team auch nicht immer genutzt. Aber zumindest hat man es dann angeboten und die Teams haben dann die Möglichkeit, es abzurufen. Man kann die Teams auch nicht zwingen, es abzurufen. Genau, aber dann kommen wir zur zweiten Phase. Das ist das Retesting, wo dann geguckt wird, sind alle Anforderungen umgesetzt worden, die im Prüfbericht bestanden. Das ist in der Regel nicht der Fall. Ich sag mal so, wenn zwei Drittel der Probleme gut gelöst wurden im Sinne des Prüfberichts, dann ist es schon gut. Aber das macht ja nichts, weil in der Regel hat man ja nicht nur ein Thema, was man innerhalb eines Produktzyklus umsetzt, sondern man hat mehrere Themen. Ich kenne es so, dass es meistens so 2, 3 Monate monatliche Zyklen gibt. Also man entwickelt ein Feature oder man beschreibt ein Feature, dann wird es entwickelt, dann wird es getestet, dann wird es geht es in den Live-Betrieb und das passiert so alle 2 bis 3 Monate, nach meiner Erfahrung. Und das heißt, dass man, selbst wenn sich das Team jetzt in der ersten Phase auf Barrierefreiheit konzentriert, da fast immer noch andere Sachen dabei sind, die sie umsetzen müssen. Und da kann es natürlich immer passieren, dass irgendetwas nicht ganz so funktioniert, wie man es ursprünglich geplant hat. Und dann in der zweiten Phase wird dann nochmal getestet. In der Regel dann nur noch die Sachen, die ursprünglich angemeckert wurden. Und dann wird geguckt, funktioniert das jetzt? Dann gibt man das wiederum an das Team weiter in den Prüfbericht. Und dann geht man in die zweite Umsetzungsrunde, die dann tatsächlich, wenn alles gut gelaufen ist, deutlich entspannter sein kann als die erste Phase. Dann kommt in der Regel tatsächlich eine dritte Phase, wo man sagt, okay, wir wollen nochmal testen, Mikrooptimieren sozusagen oder Feintuning, würde ich eher sagen. Mikrooptimierung finde ich ja blöd. Also Feintuning, wo man nochmal guckt, ob alle Sachen, die jetzt im zweiten Prüfbericht waren, gut gelaufen sind oder ob irgendwelche Sachen hinzugekommen sind, weil es kann ja auch immer sein, dass man eine Komponente austauscht und optimiert oder so und da kann immer noch was schief gehen. Oder dass die Tastaturbedienung sich geändert hat, weil irgendwie die Reihenfolge jetzt anders ist von den Komponenten. Also da können alle möglichen Dinge passieren. Und dann kommt die dritte Implementierung und in der Regel ist es damit gut. Denn dann kommt die nicht vierte Phase, sondern eine neue Phase. Der Übergang in den Regelbetrieb habe ich es einfach mal genannt. Also, dass man sagt, okay, wir haben jetzt die größten Sachen draus. Ich würde nicht von Perfektion oder perfekt barrierefrei sprechen. Ihr wisst, dass ich das für Quatsch halte. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sind aber auf dem Stand, wo wir sagen können, okay, wir können Barrierefreiheit im Regelbetrieb weitermachen. Das heißt, wir gucken in allen Feature, wünschen ein paar alte Optimierungen, irgendwas wird weggenommen, irgendwas wird hinzugefügt, irgendwas wird geändert, dass wir Barrierefreiheit berücksichtigen. Und in der Regel ist es dann so, dass der Accessibility Consultant, falls er überhaupt noch da ist, was meistens nicht der Fall ist, aber wenn er doch da wäre, dann sozusagen auf die Beraterrolle sich zurückzieht und dann eine ganz normale Beratungsrolle hat, wie sagen wir mal ein User Experience Mensch oder so, der dann gelegentlich berät, aber nicht mehr bei allen Sachen 100% dabei sein muss. Das spart dem Unternehmen einfach Geld, wenn es eine externe Person ist, oder es kann ja auch sein, dass es mehrere Teams gibt, bei denen diese Person mitwirken muss. Und dann hilft es einfach, wenn sie sich da auf mehrere Projekte aufteilen kann, wenn sie nicht bei jedem Sprint und bei jedem Meeting dabei sein muss oder sich jeden Entwurf angucken muss. Was ich als Aufgabe des Consultants sehe, tatsächlich im Projektverlauf, ist nicht nur das Testen, sondern auch die Etablierung eines Basiswissens bei den Beteiligten. Weil die Aufgabe des Consultants ist es ja tatsächlich, die Teams zu empowern, dass sie selber Barrierefreiheit so weit wie möglich eigenständig umsetzen müssen. Also es gibt vielleicht Consultants, die es mögen, dann alle 10 Minuten eine Nachricht zu bekommen, kann ich diese Komponente benutzen, kann ich diese Komponente benutzen, kann ich diese Komponente und so weiter. Aber die meisten mögen das, glaube ich, nicht, sondern die wollen wirklich eher an den größeren, komplexeren Problemen arbeiten. Und da ist es die Aufgabe des Consultants, zu gucken, dass er in dem Team das Wissen etabliert. Das wichtigste Thema ist aus meiner Sicht wirklich die Etablierung des Wissens in die Datenbanken sozusagen der beteiligten Teams, also in die Design-Dokumente, in die Entwickler-Dokumente und in die Komponentenbibliothek, dass es sozusagen immer dabei ist, das Thema, und sie es soweit berücksichtigen können, dass sie es auch immer umsetzen können in ihrer Arbeit. Das zweite wichtige Thema ist der Wissensaufbau und der Wissenstransfer sozusagen. Das geschieht eigentlich schon dadurch, dass sie die Berichte lesen und hoffentlich richtig umsetzen, und durch die Beratung sollte es schon geschehen. Aber gegebenenfalls ist natürlich auch sinnvoll, gewerkespezifisch Schulungen anzubieten, damit die Leute einen gemeinsamen Stand haben und die Chance haben, sich das Wissen anzueignen. Und das dritte Thema ist das Etablieren geeigneter Prüftools. Also es reicht jetzt nicht, in irgendein Bookmark oder irgendein Bookmarklet oder irgendein Prüftool, irgendein Wave, Lighthouse, bla 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 hinzuschmeißen, sondern sie müssen das auch, eigentlich muss es ja für ihren Zweck geeignet sein, also für ihre Entwicklungsumgebung. Und sie müssen auch wissen, wie man es richtig einsetzt und wie man die Ergebnisse richtig interpretiert, beziehungsweise sie müssen auch Testmetriken haben, also wirklich Testroutinen, also wissen, wie sie zum Beispiel Tastaturbedienbarkeit testen sollen, worauf sie da achten sollen. Das ist ja jetzt kein Hexenwerk, aber sie müssen es halt wissen, um das selbstständig umsetzen zu können. Das sind die Aufgaben eines Barrierefreiheitskonsultants, also nicht nur das, sozusagen den Beratungsbericht dahin zu kippen und ab und zu mal eine Frage zu beantworten, sondern wirklich zu gucken, dass da ein bisschen Transfer stattfindet. Das wird nicht von allen Teams gleichermaßen angenommen, leider, aber es ist trotzdem sinnvoll zu gucken, dass man das Wissen transferiert zu den Leuten, weil man sonst selber verantwortlich ist, wenn da andauernd Rückfragen kommen, die man im Prinzip schon dreimal beantwortet hat. So, das war's für heute. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und würde mich freuen, wenn ihr den Podcast an interessierte Personen weiterempfehlt. Vielen Dank.